Schon wochenlang ist jetzt der Sommer, wo wir gesagt haben, wo ist jetzt der? Hey, nochmal. Ja, und der Nachbar, der das Tischchen immer hier im Weg lässt, lässt sein, das kann es ja nicht. Ja, glaub du, das bringt ja Schatten. Der Sommer kann ja nicht kommen. Sonne hat es gehabt, Regen hat es gehabt. Wo ist der Sommer eigentlich? Wo ist der? Ah, dreckige Finger bekommt man auch. Das gibt es ja auch. Oh. Oh, da war er gesehen. Das ist jetzt nicht gerade. Ja. Hey, hey. Frau, wieso hast du den Sommer so tief gesagt? Das kann ja nicht wachsen, das geht ja nicht. Ich kann ja nicht gut selber mehr geschaut geben, oder? Nein, also wirklich, das ist doch ein fertiger Gugus Garten. Hei, hei, hei. Und dann können das noch müssen abziehen, da weisst du ja nicht mehr, dass das geht. Ja. Und mit dieser Brille siehst du sowieso nichts. Wieso hat Gott nicht gemacht, dass man keine Brille muss tragen? Das wäre doch viel einfacher. Hei, 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 oh. Ich lese mit euch Jakobus 5, 7 bis 12. Jakobus 5, 7 bis 12. Strahlen muss ich mich auch nicht mehr. Das ist ja. Das ist der Vorteil. Liebe Freunde, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein. Und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Freunde, sonst wird Gott euch richten. Denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn für uns sind jene gesegnet, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs, wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Doch vor allem, liebe Freunde, sollt ihr niemals schwören, weder beim Himmel noch bei der Erde noch sonst irgendeinen Eid. Sagt einfach klar Ja oder Nein, damit ihr euch nicht schuldig macht und dafür verurteilt werdet. Jesus kommt gleich. So hat die Bibel gesagt vor 2000 Jahren. So sagt die Bibel uns, dass heute Jesus kommt gleich. Ist es eigentlich nicht erstaunlich, dass viele Menschen, ich denke auch viele oder die meisten, wenn nicht alle von euch, auch noch denken, Jesus kommt gleich. Das ist eigentlich erstaunlich. Seit 2000 Jahren hat sich die Erwartungshaltung ist immer noch da. Sie ist nicht vergangen, sie ist nicht versandet. Es erstaunt mich. Und doch, Geduld ist ja nicht unbedingt das, was wir am meisten haben. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Und dann kann es sein, ja, dass der Zweifel sich einrichtet, reinkommt. Ja, hallo. Jetzt schon seit 2000 Jahren sagt er das und es ist immer noch nichts passiert. Aber wisst ihr was, das haben sich die Leute schon dann, kaum ein paar Jahrzehnte nachdem Jesus zum Himmel gegangen ist, haben sich schon die Frage gestellt. Lesen wir noch zusammen 2. Petrus 3, Verse 1 bis 9, so als Ergänzung. Die Bibel sagt es dort, dies ist mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Und ich habe in beiden versucht, eure Erinnerung aufzufrischen und euch damit zu einer gesunden Einstellung zu verhelfen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und versteht, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was unser Herr und Retter euch durch eure Apostel verkündet hat. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Wenn Sie dies behaupten, sehen Sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ und sie mit Wasser umgab. Später benutzte er das Wasser, um damit die Welt durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden, die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr verzögert oder hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Schon damals hat es Leute gegeben, gesagt, hey, ja, der sagt, Jesus kommt schon gleich. Aber jetzt warten wir schon Jahrzehnte, jetzt sind schon etliche gestorben. Und hallo, wo sind wir? Es ist nicht anders gesehen wie heute. Geduld ist nicht das, was uns auszeichnet. Und der zweite Text sagt uns einerseits, weißt du was, Gott rechnet nicht so, wie wir rechnen. Gott ist außerhalb der Zeit, sonst wäre er nicht Gott. Und das gibt uns zu denken, das können wir gar nicht richtig verstehen. Gott ist außerhalb der Zeit. Für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre, also sind auf 2 Tage vergangen. Ja, okay, aber wir rechnen ja nicht so. Aber dann gibt Gott hier noch ein anderes Argument. Er sagt, wisst ihr was? Wenn ich euch frage, Geduld zu haben, so geht es mir nur darum, ich habe eigentlich mit euch Geduld. Ich möchte, dass wenn ich komme, ihr euch freuen und nicht müsst Angst haben. Ich möchte, dass ihr euch freuen könnt, wenn ich komme. Und dass ihr irgendwo darauf hofft, dass ich gleich komme. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Er kommt. Es ist geplant. Es ist gewollt. Es ist überlegt. Es ist in seinem Plan. Und er wird kommen. Aber er wartet wegen dir und wegen mir. Und dann nennt er so 3 Beispiele. Das könnte andere Beispiele sein. Er nennt 3 Beispiele, wieso dass er wegen uns wartet. Und das erste Beispiel im Vers 9 ist der Ärger. Und es ist ernsthaft, da sagt er, ärgert euch nicht übereinander, liebe Freunde, sonst wird Gott euch richten. Denn der Richter steht schon vor der Tür. Also Gott will uns Gelegenheit geben, mit unserem Ärger fertig zu werden. Wer sich ärgert, kann nicht auf Jesus warten. Wer sich ärgert, ist nicht parat, wenn Jesus kommt. Wer sich dauernd ärgert, kann nicht wirklich in dem Sinn sich freuen. Der Ärger tut ihn bestimmen. Und so sagt hier in diesem Zusammenhang Gott, tut aufhören, euch zu ärgern übereinander. Ich habe 2 Beispiele genommen. Das eine, beides habe ich letzte Woche irgendwo so ein bisschen miterlebt. Ich bin ja mit einem christlichen Werk verbunden, SIM, Serving in Mission, und die feiern das 125-jährige Jubiläum im Herbst. Und das Team, das das Fest vorbereitet, hat sich gedacht, mit verschiedenen Sachen, verschiedenen Einlagen, dass es so ein bisschen interessant wird. Unter anderem haben sie einen Clown eingeladen, wo der den ganzen Tag auch ein bisschen für Entspannung, ein bisschen für das Lachen soll sorgen und etwas einfach reinbringt, das noch lustig ist. Und der Clown ist nicht nur ein Clown, der ist sogar Pastor in einem Freikirchenverband. Item, den haben sie eingeladen und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, hey, das ist toll, was ihr hier macht. Und sie haben die Einladungen rausgegeben. Jetzt ist ein Brief gekommen, voller Ärger von einem anderen Pastor. Wie könnt ihr so etwas machen? So etwas ernsthaft, 125 Jahre, da lacht man nicht drüber. Ja, ich tue jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber er hat sich richtig geärgert und er wird seinen Leuten sagen, geht nicht dorthin. Auch in den Freikirchen gibt es manchmal ein bisschen Päpst, nicht nur bei den Katholiken. Der Clou ist, der Pastor, der sich geärgert hat, der sich wirklich ärgert, der Clown ist Pastor im gleichen Freikirchenverband. Wie sollen wir mit dem Ärger umgehen? Das muss ja nicht so etwas sein. Ihr wisst ganz genau, wo ihr euch über andere ärgert. Manchmal sitzt das tief unten. Es kann der Ehepartner sein, es kann Freunde sein, es kann irgendein Leute sein, wo du dich dauernd an sie ärgerst. Die Bibel redet dort von Sanftmut. Frucht vom Heiligen Geist ist Sanftmut. Und irgendwo das Sanftmut, das tönt so ein bisschen altbacken daran. Aber das hat für mich etwas Wichtiges. Erstens, sanft werden ist nicht weich. Ist, würde ich sagen, für mich, Gegenteil vom sich ärgern, irgendwo die Sache auch ein bisschen lockern. Mein Kollege, der das christliche Werk leitet, ich bin dort im Vorstand, der das christliche Werk leitet, hat gesagt, ich rufe diesen Mann. Das braucht Mut. Sanft Mut. Es braucht Mut, schon mal dem anzulüten. Am liebsten würde man so einen Brief verschreissen, vorgehen, nicht mehr darüber nachdenken und dem gar nichts sagen. Es braucht Mut, in gewissen Situationen einem Ärger entgegenzuhaben. Aber mit Sanftheit, fein, mit ein bisschen Diplomatie. Und er hat gesagt, weisst du, ich werde ihm anrufen und werde ihm sagen, weisst du was, es ist eigentlich dein Kollege im gleichen Freikirchenverband. Ist sich das der Wert, sich darüber zu ärgern? Abgesehen davon ist ja etwas Schönes. Ärger verhindert, dass wir uns freuen, dass Jesus zurückkommt. Und es ist klar und deutlich, das habe ich dir geschrieben, es ist klar und deutlich, wenn wir uns übereinander ärgern, dann wird Gott uns richten. Wir müssen uns entscheiden, wenn Jesus kommt, können wir freudig ihn umarmen, wenn er kommt, oder müssen wir uns dann schämen, weil wir merken, da ist noch etwas ungelöst. Ärger, der noch tief sitzt. Das andere war, und das hat vielleicht nicht mit uns im ersten Moment zu tun, ich habe einen Artikel gelesen, und das hat mich traurig gemacht. Der Artikel war überschrieben, war auf Blueing, Gewalt gegen Homosexuelle, das unterschätzte Problem in der Schweiz. Nun, wer mich kennt, ich glaube, dass Homosexualität ist nicht etwas, was Gott sich wünscht. Punkt. Aber ich musste lernen, mit dem umzugehen. Ich habe nämlich in der Verwandtschaft haben wir einen Homosexuellen gehabt. Der ist leider heute gestorben. Und ich habe genau gewusst, das erste Mal, als ich gehört habe, der ist homosexuell. Ich habe genau gemerkt, jetzt kannst du dich entscheiden. Wie du dort
wie du sporen willst. Du kannst dich entscheiden, ihm ganz normal gegenüber zu treten. Und du kannst dich entscheiden, dich darüber zu ärgern. Wieso macht er so etwas? Wieso geht das so? Und ich habe mich entschieden, zum Glück, wirklich, ich will dem so begegnen, wie wenn er heterosexuell wäre. Ich will dem in der Liebe von Gott begegnen. Ich will dem einfach ganz normal begegnen. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist oder nicht. Und da lese ich Gewalt gegen Homosexuelle. Meine ersten Gedanken waren, ich hoffe, da ist kein Christ drunter. Wie schnell ärgert man sich auch als Christ gegenüber jemandem, der anders denkt, der anders ist. Im Gegenteil, ich habe mir so überlegt, es ist wie wenn Gott mich fragen würde und wenn so einer zu dir käme und würde sagen, mir ist Gewalt angetan worden. Wie reagierst du? Aus dem Trockenen kann ich sagen, ich würde den verteidigen. Ich würde ihn verteidigen. Aber kann ich da innen mit dem, was in mir innen ist, mit dem umgehen? Gerade letzte Woche hat einer von uns, wir sind in einer Gruppe zusammengekommen, und dann hat der eine geredet von wertschätzender Streitkultur. Menschen wertschätzen. Auch wenn man mit ihnen nicht einverstanden ist. Das muss ja nicht Homosexualität sein. Das kann ein Gieriger, das kann irgendeiner, der anders denkt. Das kann irgendeiner sein, der eine andere Art zu leben hat. Das kann einer sein, der ein Ehebrecher ist. Oder weiss was, ich weiss doch nicht. Aber ärgern soll ich mich nicht, weil Gott klar sagt. Ärger. Und ich meine nicht so ein bisschen Ärger, wo da tief hockt. Wir wissen, welchen Ärger das ich meine. Der, der tief hockt, wo man immer Tag ein, Tag aus, die, die ihre Frauen auf ihre Männer einhauen, Tag ein, Tag aus, es wird nie etwas rechts gemacht. Eben der Sohn ist immer zu tief. Das ist das Erste. Gott wartet, dass wir mit dem fertig werden, bis er kommt. Wow, er wartet auf dich und auf mich. Und das Zweite, was er hier anspricht, ist das Leiden. Das Leiden, und ich lese es noch einmal, was dort steht. Oder nein, ich lese es nicht, ich sage es. Nehmt euch Propheten zum Vorbild. Sie haben Geduld im Leiden. Also es wird nicht das Problem vom Leiden, wieso leiden wir, wieso müssen wir Brühe tragen, wieso das, wieso jenes, wieso eins. Es wird vorausgesetzt. Leiden ist da. Aber nehmt euch die zum Vorbild, die durch die Tür gegangen sind und immer noch glauben. Wo nicht aufgehört haben zu glauben. Und wenn wir Propheten nehmen, das steht im Hebräer 11, könnt ihr mitlesen hier. Andere vertrauten Gott und wurden gefoltert. Ich meine, wenn wir uns beklagen, Entschuldigung, ich will niemand zu hoch treten, aber wir beklagen uns oft auf höherem Niveau. Es gibt unter uns Menschen, die stark leiden. Aber hört mal das. Andere vertrauten Gott, wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet, ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, hatten keine Kleider gehabt, litten Hunger, wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten, über Gebirge, suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. In diesem Text, ich sage nicht, das ist keine Frage, aber in diesem Text ist nicht die Frage, wieso lässt Gott das Leiden zu? Es ist eine Tatsache. Es ist irgendwie, wie Gott will sagen, hey, weisst du was, du musst über das rausgehen. Lass das mal auf die Seite. Es gibt nicht immer eine Antwort. Aber in dem Sinn sagt Gott hier, nehmt euch die zum Vorbild, die gelitten haben und sie waren standhaft. Sie haben Geduld gehabt, sie waren standhaft. Und da können wir nur Gott darum bitten, hilf uns, wenn wir in Herausforderungen kommen, dass wir nicht aufgeben, sondern standhaft bleiben, mit dir unterwegs sein. Es tut mir so etwas Wichtiges. Und beim Hiob wissen wir es, er hat auch, der wird auch hier genommen, der hat durchgehauen und Gott hat noch zu seinen Lebzeiten all das, was er gelitten hat, rückgängig gemacht. Und es heisst dort, wie Gott alles bei Hiob zu einem guten Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Gott wartet mit seinem Kommen, damit wir mit dem Leiden irgendwo auch neu mehr zurück kommen. Und natürlich, wenn wir nicht müssen leiden, so ist das noch einfach. Und ich weiss, ich rede hier aus dem Trockenen raus. Das, was ich leide, ist in keinem Verhältnis zu dem, wo hier Propheten genannt werden. Und wahrscheinlich für die meisten von uns auch. Aber Gott sagt, ich komme. Und wenn ich komme, werde ich auch alles um das Thema Leiden klarstellen. Gerechtigkeit wird geschehen. Gerechtigkeit wird geschehen. Das wird passieren. Darum, tu dich nicht ärgern, verlier den Glauben nicht, sondern bist standhaft mit deinem Gott unterwegs. Und das Dritte, was er hier nennt, im Vers 12, er nennt das Schwur. Ich würde dem auch Festlegungen sagen. Vor allem, liebe Freunde, sollt ihr niemals schwören, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch sonst irgendeinen Eid. Sagt einfach klar Ja oder Nein, damit ihr euch nicht schuldig macht und dafür verurteilt werdet. Vielleicht noch ein Wort zum Gericht. Das macht uns so Angst. Oder irgendwo, wir wollen das von uns schieben. Ich weiss nicht, wieso dass das so ist. Mal ein bisschen weit weiss ich auch, das geht mir manchmal schon so. Aber kürzlich bin ich um 11 Uhr Nacht noch bei jemandem gsi. Wir hatten eine kleine Gruppe und um 11 Uhr Nacht wollte ich heim mit dem Velo. Und dann hat es blitzt und donnert. Und hey, Edna, du kannst nicht heim so. Nein, das lassen wir nicht zu, du kannst nicht heim. Das ist nicht gut. Es kommt nicht gut, wenn du jetzt mit dem Velo eingehst. Eine Warnung. Ich habe es nie als, wie soll ich sagen, schlecht empfunden, diese Warnung. Wieso? Ich habe gemerkt, dass sie Leute, die sich um mich kümmern. Sie haben mich heimgebracht mit dem Auto. Am anderen Tag bin ich das Velo reichen und habe noch einen Kaffee bekommen. Diese Warnung hat seine Berechtigung. Es ist nicht ein Warnen, wo mir so irgendwo, wo ich mich darüber ärgern oder wo mir Angst machen müsste. Es ist eine gute Sache. Und so sagt es Gott auch. Du kannst in Sachen die irgendwo festnageln, wo du nachher nicht mehr daraus rauskommst. Und das ist nicht gut. Und Gott kommt, Jesus kommt. Lass nicht zu. Und so sind auch Schwüre. Und ich denke, da geht es nicht um einen Schwur. Wir denken vielleicht, das Bundeshaus geht nicht um das. Das ist okay dort. Ich hoffe auch, dass sie ihre Versprechen halten. Es geht auch nicht um das, was wir manchmal als Kind gemacht haben, einander Freundschaft geschworen haben. Das war doch schön. Es geht darum, du nicht etwas versprechen, das du nicht kannst halten. Es geht hier um Glaubwürdigkeit. Entschuldigung, wenn ich den Handwerker zu nahe trete, aber es ist das Beispiel, wo mir in den Sinn gekommen ist. Es gibt doch, du willst Handwerker, weil du etwas machen willst, Leute, ich mal sagt, ich komme dann. Nach 2 Wochen, Leute, ist wieder, Mama, ich komme. Nach 2 Monaten, Leute, ist wieder, er ist ein guter Handwerker, der hat viel zu tun. Du willst den, weil er gut ist, oder? Aber irgendeinmal denkst du, sag doch gescheiter, ich kann nicht. Oder sag doch gescheiter, erst in 3 Monaten, dann kann ich mit der Nachricht. Es geht um Glaubwürdigkeit. Das ist das eine, wo wir, unser Ja soll Ja sein und unser Nein, Nein. Es geht auch um Menschenfurcht. Manchmal sagen wir Ja und da innen meinen wir Nein. Und Gott sagt, das ist nicht gut. Jesus hat ja das Gleichnis erzählt, wo er sagt, zwei Söhne, der eine Sohn und der Vater sagt ihm, mach das. Der eine Sohn sagt, ja, Papi, mach es. Er geht, macht es nicht. Der andere Sohn sagt, geht und macht es nicht. Und nach einer Zeit, das Gewissen tut er nicht. Und er tut es bereuen und geht und macht es gleich. Und Jesus fragt, welcher von diesen zwei Söhnen hat richtig gehandelt? Und uns allen ist klar, es geht um Glaubwürdigkeit. Es ist manchmal gut, wenn man noch einmal darüber schläft und sich überlegt, ja oder nein. Es ist wichtig. Leute, die immer ja sagen und dann merken, es ist eigentlich nein. Ja, mit der Zeit. Man tut sich entfernen von solchen Leuten. Man geht von ihnen weg. Wir glauben es nicht mehr. Es ist nicht gut und es tut irgendwo Beziehungen nicht wirklich fördern. Aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt Schwüre, wo, und da habe ich Festlegungen geschrieben für mich, wo wie Schwüre sind, Festlegungen. Und wer, sorry, ich muss kommen, noch eins mit dem, ich bin nicht da gewesen, aber Leben in Freiheit, ist auf das eingegangen. Leute, die sagen, und ich nenne es hier, könnt ihr ja selber noch lesen, wie er sagt, ich bin so dumm. Es gibt Leute, ich bin so dumm, ich werde das nie können. Das sind Festlegungen, die man macht, die wie Schwür sind und es kommt nachher so. Es ist wie ein Fluch nachher über ihm. Und das ist nicht das, was Gott möchte. Oder ich werde niemals, gerade als Kind, als Junge, ich werde niemals das und dieses weiss. Junge Frauen, ich bin nicht schön, ich bin nicht hübsch. Wie viele junge Frauen sind schon in Magersucht oder in anderen Krankheiten hineingekommen, nur weil sie sich das eingeredet haben. Oder weil man es vielleicht gesagt hat. Weil man sich vergleicht mit Idealen, die gar nicht da sind. Schwür, die einem nachher fertig machen. Leute, die einem etwas, du Idiot! Aus dir wird nie etwas. Und man glaubt es und es tut sich wie ein Schwur festnageln. Da brauchen wir Freiheit. Und Gott sagt uns, los, es ist nicht gut, wenn du dir dort drin innen gibst. Das wird dich prägen. Du kannst nicht mehr genau gleich mit Gott unterwegs sein, weil es ist immer da etwas da, wo dich prägt, wo dich gefangen nimmt, wo dich bindet und du kannst nicht weiter gehen mit ihm. Du kannst dich nicht freuen, dass Jesus sagt, ich komme zurück. Und dabei sollten wir uns können freuen. Bist du bereit? Kannst du dich freuen, wenn Jesus sagt, ich komme? Ich komme gleich. Kannst du ihm begegnen? Tut nicht das mal überlegen, wenn Jesus kommt, kannst du ihm entgegen? Ihm in die Arme springen? Jetzt wird das Leiden aufhören. Ärger, da gibt es gar nicht mehr. Und so Schwüre, und so Sachen, das ist verschwunden. Kannst du dich freuen? Oder wie geht es dir? Und vielleicht ist es ein anderes Themenfeld, das dich angeht. Drum, sag dich los vom Ärger. Hör auf mit der Frage, warum tut Gott nicht so und warum tut er so. Ich glaube manchmal, dass es auch das ist, wenn wir uns dauernd, wie soll ich sagen, warum hat Gott dort nicht eingegriffen? Ist irgendwo egoistischerweise auch das, warum greift er nicht ein, so wie ich das möchte? Logisch, ich kann es nicht verstehen. Und das führt nachher dazu, dass ja, Jesus kommt zurück, aber er greift nicht einmal ein dort in diesem Krieg. Und dort in dieser Situation hat er auch nicht eingegriffen. Was ist denn los? Und plötzlich stumpft es ab. Der Glaube verschwindet. Was machst du mit dem, dass Jesus zurückkommt, dass er wird klarstellen, dass er wird Gerechtigkeit schenken. Sag dir los von all diesen Schwüren und von diesem Ärger. Mach's klar, mach Schritte und du wirst sehen, da kommt Freude auf, da kommt Hoffnung auf und dann ist das plötzlich kein Problem mehr. Jesus kommt und er kommt wegen dir und wegen mir, damit wir mit ihm in seinem Reich können leben. Ohne Schwür, ohne Leiden, ohne Ärger. Möge es Gott segnen. Amen.